Ja, der Matze hat ja letztes Mal hier mit euch Abraham auf dem Höhepunkt seines Glaubenswandels betrachtet. Und ja, wir haben gesehen, letztendlich, dass das, was wir auch gesungen haben, dass Gott uns das mit uns vorhat, mit jedem Menschen, der sich entscheidet dafür, mit Jesus zu gehen, dem hat er was vor, und zwar ihn so zu formen, dass seine Liebe, seine Herrlichkeit durch dieses Gefäß hindurchstrahlt. Das Neue Testament spricht dann davon, dass wir in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt werden. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Das hat eine besondere Bedeutung am Anfang der Schöpfung, dass der Mensch eben nicht einfach irgend so ein Wesen ist, irgendwie so ein bisschen intelligenterer Affe oder so, sondern er hat eine besondere Aufgabe, eine bestimmte Aufgabe. Er soll Gott repräsentieren, widerspiegeln auf dieser Erde. Er hat besondere Verantwortung empfangen. Und wir wissen alle, dass wir darin versagt haben, dass wir als Menschen darin versagt haben. Die Menschheit hat versagt, Adam hat versagt, Eva hat versagt, alle Kinder Adams und Evas haben darin versagt. Aber wir sind alle entsprechend nicht der Herrlichkeit, die wir bei Gott besitzen sollten. Wir strahlen die Herrlichkeit Gottes nicht aus. Wenn andere uns ansehen, dann sehen sie viel Mist, viel Unvermögen, viel Schwäche. Und wenn wir uns darüber klar werden, dann wollen wir uns am liebsten verkriechen und denken, scheiße auch, ich krieg's nicht hin, ist nicht gebacken. Weißt du, aber deswegen ist Jesus gekommen, um uns aus unseren Löchern rauszuholen, wo du und ich uns verkrochen haben, wo wir uns versucht haben einzurichten irgendwie, es irgendwie so hinzubiegen, dass wir damit klarkommen, dass wir Versager sind. Und haben dann irgendwie so ein System aufgerichtet, wo mehr Schein als Sein ist, ja, wo man das irgendwie gut verdeckt, ne, wo man sich gut was vorspielt und so. Aber Jesus ist gekommen und hat uns aus unseren Löchern rausgeholt und hat gesagt, komm, ich will dich in ein neues Land führen. Ein ganz anderes Land. Ich will dich segnen. Ich will dich zum Segen machen. So wie er Abraham gerufen hat, so hat er dich und mich gerufen, um etwas Besonderes aus uns zu machen. Ich will dir einen großen Namen machen. Ich will ein großes Volk aus dir machen. Ich will was aus dir machen, sagt Gott. Du hast es nicht hingekriegt. Und du denkst vielleicht von dir selber, ich werde es auch nie hinkriegen. Es wird auch nie was werden. Aber Gott sagt ja zu dir und er sagt, ich will dich zum Segen machen. Ich will dich segnen und zum Segen machen. Das ist das, was er mit Abraham gemacht hat. Er hat ihn aus einem fremden Land geholt. Und wir haben doch gesehen, durch die Monate, die wir jetzt durch die Geschichte Abrahams gehen, all seine Schwächen, sein Versagen, sein Unvermögen. Er ist doch so wie du, so wie ich. Und dennoch hat Gott ihn zu dem gemacht, was wir in Kapitel 22 sehen. Ein Mann, der fähig ist, im Glauben Gott das zu opfern, was ihm das Höchste und Wichtigste war. Gott an die allererste Stelle zu setzen. Sogar die geistliche Verheißung, die er von Gott empfangen hat, die sich materialisiert hat in seinem Sohn, diese geistliche Verheißung im Glauben aufzugeben, loszulassen, nicht mehr dran festzuhalten. Zu wissen, egal, was auch immer ich für Segen in dieser Welt habe, was auch immer ich für Besitztümer, Reichtümer in dieser Welt habe, und sei es dieser eine Sohn, Es ist nichts. Es ist vergänglich. Ich will das Unvergängliche. Ich will Gott. Ihn alleine. So wie Gott zu Abraham gesagt hat, in 1. Mose 15 hat er gesagt, ich bin dein sehr großer Lohn. Ich bin dein Lohn. Und Abraham ist in Kapitel 22 an dem Punkt, wo er das zu 100% in seinem Leben ausleben kann, ausgelebt hat. In diesem Moment, in dem er ganz umgestaltet worden ist zum Vater, der bereit ist, seinen einzigen Sohn hinzugeben, damit die Welt gesegnet wird, im Gehorsam gegenüber Gott. So wie Philippa uns sagt, der Sohn ist gehorsam geworden, bis zum Kreuz, bis zum Ende. Er ist nicht irgendwo auf der Hälfte stehen geblieben, sondern ganz bis zum Ende gehorsam Gott gegenüber gewesen. Wisst ihr, das ist nicht Abraham, wo wir sagen, staunend davor stehen und sagen, oh, boah, das ist ja ein cooler Typ, ey, oh Mann, so bin ich ja nicht. Nein, Abraham hätte 25 Jahre vorher, als Gott ihn beruft hat, auch gesagt, nee, mein Lieber, nicht mit mir. Das ist das, was Gott aus ihm gemacht hat. Das, was der Heilige Geist in ihm getan hat, über die Jahre hinweg, in allen Siegen und Niederlagen, in allem, wo er überwunden hat und da, wo er versagt hat, hat Gott an ihm gearbeitet und ihn zu dem gemacht, was er ist. Was er für uns hier ist, der Vater des Glaubens, jemanden, auf den wir schauen können, wo Jesaja sagt, schaut auf Abraham, euren Vater. Schaut auf ihn, ihr könnt auf ihn, zu ihm aufschauen, ihr könnt ihm nachfolgen, darin, wie er mir nachgefolgt ist. Und dann geht die Geschichte Abrahams weiter. Dieser Höhepunkt in seinem Leben bedeutet nicht das Ende seines Weges, sondern er geht noch weiter, dieser Weg. Und auch darin können wir weiter von Abraham lernen, können eine Menge daraus ziehen für unser Leben, für unseren Wandel mit Jesus. Kapitel 23 vom 1. Mose. Und die Lebenszeit Sarahs betrug 127 Jahre. Extrem alt für unsere Verhältnisse. Mag mal jemanden geben, der so alt wird. Zu der damaligen Zeit war es noch so, dass im Nachklang die ursprüngliche Lebenszeit des Menschen war wesentlich länger gewesen. Erst nach und nach nahm die Lebenszeit der Menschen ab. Und aber Sarah war mit 90 Mutter geworden. Jetzt ist sie gestorben, noch bevor ihr Sohn verheiratet war. 37 war Isaak. Erst 3 Jahre später kommt dann die Geschichte, die dann in Vers Kapitel 24 kommt, die Heirat. Aber sie stirbt, 127 Jahre. Die Lebenszeit ist begrenzt, auch von denen, die Jesus nachfolgen. Sie ist nicht ewig auf dieser Erde. Das Leben auf dieser Erde wird irgendwann zu Ende sein. Irgendwann wirst du hier die Koffer packen. Und was ist in deinem Koffer drin? Nichts. Nichts. Null. Du nimmst nichts mit. Du hast nichts hineingebracht in diese Welt, sagt Paulus, und du wirst auch nichts hinausnehmen. Du gehst nackt. Aber das, was du im Himmel dann vorfindest, was du vorfindest, wenn du dann durch dieses Jammertal des Todes hindurchgegangen bist, was du dann vorfindest, das kannst du jetzt schon festmachen. Ob du da einen Schatz hast im Himmel, der auf dich wartet, oder ob es noch schlimmer ist als gähnende Leere. Für uns, die wir wissen, dass Jesus auf uns wartet, dass er unser großer Lohn ist. Wir haben einen Schatz im Himmel. Aber wie gesagt, wenn wir uns das klar machen, Diese Lebenszeit ist begrenzt. Warum dann mein Herz hängen an Dinge, die in dieser Welt sind, die auch vergänglich sind, die ich auch irgendwann loslassen muss? Warum nicht mein Herz ganz allein hängen an dem, was wirklich trägt, was ewig ist? Das ist das, wo Gott Abraham hingeführt hat, dass er sein Herz nicht an die irdische Verheißung gehängt hat, sondern an die ewige Verheißung. Das werden wir auch in diesem Kapitel jetzt nochmal sehen, dass er an diesem Punkt ist, wo er sein Leben führt in der vollständigen Liebe zu Gott, in dieser vollständigen Gewissheit, Gott ist alles, was ich brauche. Sarah stirbt. Vers 2. Und Sarah starb zu Kirjat Arba, das ist Hebron im Land Kanaan. Und Abraham ging hin, um über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Das ist wichtig hier zu sehen. Abraham ist mit Sarah gegangen und sie haben eine lange Ehe geführt, über viele Jahre. Und diese Ehe hat ihre Höhen gehabt, sie hat aber auch sehr große Tiefen gehabt. Bis dahin, dass Abraham auch einmal fremdgegangen ist und zweimal mehr oder weniger fast Sarah zum Fremdgehen freigegeben hat. So heftig war das. Das ist eine heftige Ehe. Aber sie sind sich treu geblieben. Das ist das, was Gott gewirkt hat. Bis zum Tod, bis dass der Tod euch scheidet. Das ist das, was Gott gesagt hat. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Sollte uns allen tief ins Herz eingebrannt sein. Allen, die wir verheiratet sind und auch allen, die wir nicht verheiratet sind. Gott hasst Scheidung. Das hat er so gesagt in Maleachi. Ich hasse Scheidung. Soll nicht sein. So schlimm deine Situation auch ist, wisst ihr, das, was größer ist als unsere Sünde und unser Versagen in unserer Ehe, ist die Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Die Vergebungsfähigkeit Gottes. Und durch die Vergebungsfähigkeit Gottes, dadurch, dass du Gnade empfangen kannst, über Gnade, in allen deinem Versagen, dadurch kannst du auch selber vergeben und Gnade üben, in allen Dingen. Und wenn du selber in dieser Situation bist, wo du sagst, ich kann nicht vergeben, dann mach dir klar, Gott hat dir alles vergeben. Er wird dir alles vergeben in deinem Leben. Egal, was noch kommen mag. Du kannst dich auf seine Gnade verlassen. Immer und ewig. Aber das fordert von dir auch, dass du dieses Herz, das Gott hat für dich, dass du dieses Herz auch für deine Frau hast. Für den Nächsten, für den Menschen, mit denen du gehst. Für deine Ehefrau. Und so sehen wir, dass Abraham und Sarah sich treu gewesen sind, bis der Tod sie geschieden hat. Und dann tut das weh, wenn du einen Ehepartner hast, mit dem du über viele Jahre gegangen bist, durch Höhen und durch Tiefen, mit dem du aber versöhnt letztendlich, versöhnt gelebt hast. Immer wieder Vergebung und Versöhnung entstanden ist, dann kannst du, dann kann dich das ganz schön schwer treffen, dieser Verlust. Jetzt ist Sarah nicht mehr da, jetzt ist sie weg. Und dann ist Klage und Weinen angesagt. Und das drückt ja auch etwas aus über die Beziehung, die Abraham zur Sache gehabt hat. Und das ist es auch, was wir, wo wir unser Herz prüfen müssen in unserer Beziehung zu unseren Ehefrauen. Für alle, die verheiratet sind. Hast du diese Herzensbeziehung, dass wenn sie stirbt, du wirklich klagen und weinen würdest? Oder bist du dann nur traurig, dass keiner mehr da ist, der deine Wäsche wäscht? Ja, ich bin mal echt ein bisschen hart, aber ich könnte das doch vertragen, Jungs. Hast du eine Herzensbeziehung zu deiner Frau? Ist sie dir teuer? Ist sie dir wert? Hältst du nicht einfach nur eine Totenklage, wie hier steht, sondern bist du auch emotional mit ihr verbunden? Hast du eine emotionale Beziehung, offene Beziehung zu deiner Frau? Weiß sie davon? Es wäre schön, wenn deine Frau davon weiß, dass du sie liebst und dass du nicht erst an ihrem Grab all die Emotionen rauslässt, die in dir sind. Erst wenn es zu spät ist, sozusagen, du deine ganze Emotion ihr gegenüber rauslässt. Lass sie doch vorher bitte schön raus. Zeig ihr doch jetzt schon, dass du sie liebst, dass du sie achtest, dass du sie schätzt, dass es dir wichtig ist, dass sie an deiner Seite ist. Und wenn es nicht so ist, wenn du ein Stück weit Gefühlskälte gegenüber deiner Frau hast, wenn du das merkst, dann bete einfach darum, dass Gott dein Herz da verändert. Gott kann unsere Herzen reinigen, befreien, erneuern, füllen mit seiner Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist. Wenn du Liebe brauchst, dann streck dich aus nach Gott und nach seinem Heiligen Geist, dass er dein Herz erfüllt. Liebe ist nicht unbedingt etwas, was immer da ist. Gefühle kommen und gehen. Aber dass wir wirklich eine herzliche Liebe haben, die auch immer wieder sich in Gefühlen äußert oder auch Gefühle entstehen lässt. Ich will das mal so sagen. Gefühle entstehen auch, wenn ich mit einer herzlichen Liebe verbunden bin mit meiner Ehefrau. Dann wirkt das auch immer wieder. Dann entstehen auch immer wieder Gefühle. Aber diese herzliche Liebe, die muss da sein, mit der muss ich mich füllen lassen, immer wieder. Gerade in Situationen, wenn ich enttäuscht bin, gerade in Situationen, wenn ich verletzt worden bin, muss ich mich ausstrecken nach der Liebe Gottes, die mich befähigt und reinigt und befähigt, meine Ehefrau wirklich zu lieben. Ihr treu zu bleiben, ihr Gutes zu tun, sie letztendlich zu behandeln wie meinen Feind. Wie mein Feind, okay? Ihr stutzt gar nicht, ihr hört gar nicht richtig zu. Ihr müsst doch sagen, ey Jörg, du spinnst. Du redest gerade Quatsch. Dass ich befähigt werde. Richtig, Rainer, danke. Genau das ist es. Wenn ich sie doch wenigstens behandeln würde wie meinen Feind. Dass ich ihr Gutes tue, wo sie mir Böses tut. Dass ich für sie bete, wo sie mich verflucht. Dass ich sie liebe, obwohl sie mir Feind ist. Ja. Selbst wenn sie so schlimm sein sollte, was sie in den meisten Fällen nicht ist. Meistens bin ich der Schlimme. Ich merke es nur noch nicht. Habe es noch nicht gemerkt. Aber selbst wenn sie so schlimm sein sollte, soll ich sie lieben? Kann ich mich nicht rausmanövrieren? Kann ich sagen, okay, das gilt nicht mehr, was wir uns irgendwie am Traualtar versprochen haben. Okay, also bis zum Tod. Mit Klagen und Weinen. Aber wisst ihr, es gibt Menschen, die sehr emotional sind. Es wird immer gesagt, Männer sind nicht so emotional. Ich weiß es nicht. Gibt Sonne und Sonne. Und es gibt Leute, die Probleme haben mit ihren Emotionen. Deswegen sage ich, ermutige ich euch, zeigt eure Emotionen auch. Lasst sie auch mal raus. Nicht unkontrolliert. Nicht einfach nur, ne, was weiß ich, besonders Zorn, liebe Geschwister, liebe Brüder. Der Zorn eines Mannes wirkt nichts Gutes. Also nicht euch jetzt falsch ermutigt fühlen. Aber Liebe zeigen. Freundlichkeit. Herzliche Verbundenheit. Ja, da dürfen wir, bitteschön. Aber ran. Nicht so cool. Okay, aber es gibt auch eine Zeit des Weinens, sagt Salomo. Es gibt eine Zeit des Lachens. Eine Zeit. Abrahams Klage und Weinen ist begrenzt. Es ist eine Zeit, er nimmt sich eine Zeit dafür. Und das ist gut, gerade wenn jemand stirbt, sich eine Zeit des Trauerns zu nehmen. Um loszulassen. Um diesen Prozess wirklich zu durchlaufen, um nicht etwas zuzukleistern, was eigentlich im Herzen aber da ist. Es ist besser, wirklich sich eine Zeit des Trauerns zu nehmen, wo ich wirklich ganz bewusst Abschied nehme und loslasse und dann befreit aufzustehen, um weiter meinen Weg mit Gott durch diese Welt zu gehen, als dass ich das übertünche, weil ein Mann weint ja nicht oder man zeigt das ja nicht. Und in Wirklichkeit hänge ich aber immer noch innerlich voll da drin. Es ist gut, sich eine Zeit des Weinens und Klagens zu nehmen. Es ist aber auch gut, dass diese Zeit nicht endlos währt. Das ist für die Emotionstypen hier unter uns gesagt. Es ist auch gut, das dann auch loszulassen. Die Emotionen und all das, was diese Emotionen ausgelöst hat, Sarah letztendlich loszulassen in Gottes Hand. Zu sagen, okay, Gott, ich vertraue dir. Es tut weh, aber ich vertraue dir, dass es gut ist, dass du es gut machst, dass sie in deinen Händen gut und sicher ist und dass ich auch in deinen Händen gut und sicher bin, wo sie jetzt nicht mehr da ist. Er stand dann auf. Er musste auch aufstehen, weil er etwas regeln musste. Er hat Verantwortung, auch noch für die tote Sarah jetzt hier. Er hat weiter Verantwortung, weil er lebt und Gott hat ja einen Auftrag für ihn. Er soll leben, nicht einfach aus Selbstzweck, sondern weil Gott ihn geschaffen hat und weil Gott ihn berufen hat, sein Zeuge zu sein in dieser Welt. Und deswegen muss er jetzt aufstehen und kann nicht einfach sitzen bleiben. Dann stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten und redete zu den Söhnen Heth. Das sind die Leute, die vor Ort in Hebron um ihn herum dort gelebt haben. Ihre Dörfer hatten, ihre Häusle. Er hat ja immer in seinem Zelt gelebt, umhergezogen. Er redete zu den Söhnen Heth: Ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinwegbringe und begrabe. Das Erbbegräbnis, da steht wörtlich Grabgrundbesitz. Es geht hier um ein Stück Land, wo er Sarah begraben kann, was aber auch in Zukunft Grabstätte sein soll. So, hier steckt so unheimlich viel drin. Erstmal das Bekenntnis, was Abraham abliefert hier am Anfang. Ich bin ein Fremder und Beisasse bei euch gewesen. Das war sein Leben dort in Kanaan immer gewesen. Er ist dort gewesen mit seinen vielen Leuten, die er hatte, mit seinen großen Viehherden, mit seinen Zelten, ist er immer unterwegs gewesen, Nomade. Ist dort hingezogen und die Leute, die dort gelebt haben, haben gesehen, oha, da kommt der so ein, der Abraham kommt, oder haben sie rausgekriegt, der heißt Abraham, aha, wo kommt denn der her? Aha, aus dem und dem Land. Naja, okay, der wohnt jetzt hier. Mal sehen, ob wir hier klarkommen miteinander. Und dann haben sie erlebt, ja, man kommt ganz gut klar mit diesem Abraham. Wenn es irgendwie alles zu eng wird, dann zieht er weiter. Und dann kommt er, taucht er dann mal wieder auf. Zieht umher. Ist aber ein Fremder. Ist immer ein Fremder geblieben. Ist nie einer von uns geworden. Ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch. Er selber hat das auch so gesehen. Ich werde nicht eins mit diesen Menschen hier. Warum? Erstmal, lass uns mal zurückspringen zu 1. Mose 15. Was hat Gott Abraham versprochen? 1. Mose 15, Vers 18. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hittiter und die Perisiter und die Rephaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Girgashiter und die Jebusiter. Die Hittiter tauchen hier auch auf. Das ist das Land, was Gott Abraham und seinen Nachkommen gegeben hat. Dieses Land. Er wusste, das ist mein Land, das, was Gott mir gibt. Es gehört mir und meinen Nachkommen. Aber diesen Hethitern gegenüber hat er nicht gesagt, also Leute, das Land hier, das hat mir Gott gegeben, das ist mein Land. Und ich lasse euch netterweise hier noch wohnen. Und deswegen werde ich jetzt hier dieses Stück Land einfach eingrenzen. Das ist na, jetzt die Grabstätte, da geht ihr bitte nicht ran. Nein, er hat sein ganzes Leben so gelebt, dass dieses Land, wo er lebt, nicht sein Land ist. Obwohl Gott es ihm versprochen hat. Wie ist das zu verstehen? Wie ist das zu begreifen, dass er hier davon spricht, ich bin ein Fremder hier gewesen, obwohl das sein Land ist? Das ist mal Hebräerbrief. Das haben wir in der Bibelstunde jetzt neulich auch gelesen. Lass uns das kurz lesen für die, die dabei waren. Es ist eine kurze Erinnerung daran. Hebräer 11 sagt der Schreiber über Abraham. Hebräer 11, Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn, warum hat er als Fremder gelebt? Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Was der Schreiber hier genau meint, das werden wir in den folgenden Versen sehen, in Vers 13 bis 16. Diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Das ist das, was Abraham hier bekennt. Ich bin ein Fremder unter euch, ohne Bürgerrecht. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist nach einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Abraham hat begriffen, die Verheißung Gottes, und das geht vielleicht nicht ganz direkt immer aus diesem Text im Alten Testament hervor, aber das Neue Testament schenkt uns Licht dafür. Der Heilige Geist eröffnet uns das, dass Abraham hier sagt, ich bin ein Fremder und Beisasse. Warum? Weil er zweifelt nicht an der Verheißung Gottes, dass Gott ihnen ein neues Land geben wird. Und er zweifelt auch nicht daran, dass dieses Land, wo er gerade lebt, seinen Nachkommen als Besitz gehören wird, was dann ja auch so passiert ist. Er zweifelt nicht an der Verheißung Gottes, dennoch nimmt er es nicht für sich in Anspruch. Warum? Weil er sieht, diese Verheißung für das neue Land ist nicht nur eine materielle Verheißung, eine Verheißung für dieses Leben, sondern die geht darüber hinaus. Sie zielt eigentlich auf ein ganz anderes, auf das himmlische Land, was mir verheißen ist, auf die himmlische Stadt, auf den Himmel, der mir verheißen ist. Und das, so hat er gelebt. Er hat in dieser Welt so gelebt, dass er sein Herz nicht an die Dinge dieser Welt geklammert hat. Das konnte er loslassen. Ich bin ein Fremdling. Ich bin ein Beisatz. Ich lebe hier ohne Bürgerrecht. Ich habe ein anderes Bürgerrecht. Paulus sagt, Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind Himmelsbürger, die als Botschafter gesandt sind in ein anderes Land. Wir leben hier in der Fremde. Das ist unsere Sicht. So sollten wir das sehen. Jesus hat gesagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind eine neue Kreatur. Jesus hat uns rausgeholt aus unserem alten Loch und hat uns in ein neues Land geführt. Und jetzt sollen wir als Bürger eines neuen Landes leben, immer noch in der alten Welt, im alten Land. Aber letztendlich leben wir ein neues Leben. Und das macht Abraham hier auch. Springen wir zurück zu Abraham hier. Ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, ein Grabgrundbesitz bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinwegbringe und begrabe. Jetzt wird's komisch. Auf der einen Seite beansprucht Abraham dieses Land nicht, obwohl Gott es ihm gegeben hat. Auf der anderen Seite kauft er sich jetzt ein Stück von diesem Land, was Gott ihm ja gegeben hat, was ja eigentlich seins ist. Er kauft sich das aber ab von den Leuten, ein Stück Land, wofür? Um da ein Haus zu bauen? Um da irgendwie zu siedeln? Nein, um da eine Grabstätte zu bauen. Wie irre. Also wenn ich mir das vorstelle, für mich ist das Leben, na, wir haben das ja auch gelesen, bei Abraham war es genauso, als er seinen Sohn Isaak opferte, hatte er den tiefen Glauben über die Auferstehung der Toten in sich. Abraham wusste, okay, mit dem Tod ist das nicht alles aus, sondern das geht weiter. Da ist noch etwas danach. Gott hält uns fest, Gott schenkt uns ewiges Leben. Jetzt, wenn ich diesen Glauben an das ewige Leben habe, warum mache ich dann noch eine Grabstätte? Warum, wenn ich mein Herz nicht an die Dinge dieser Welt hänge, warum mache ich dann eine Grabstätte? Ich glaube, dass diese Grabstätte ein großartiges Zeugnis ist dafür, dass Abraham eben nicht an den Dingen dieser Welt gehangen hat, sondern dass er darüber hinaus gesehen hat. Er baut diese Grabstelle natürlich, um Sarah ein ehrendes Andenken zu bewahren, um seine Achtung und seinen Respekt zu zeigen, den er Sarah gegenüber hat. Er schmeißt sozusagen den toten Körper nicht einfach weg, sondern er zeigt damit, wie er mit ihrem toten Körper, der ja eigentlich nur die Hülle ist, jetzt umgeht, auch wie er sie geehrt und geachtet hat in der Zeit ihrer Ehe. Und das zeigt er nicht ihr, also ihr muss er das nicht zeigen, sondern er zeigt es den Menschen um ihn herum, wie sehr er sie liebt und achtet. Sehr er sie geliebt und geachtet hat, zeigt es. Er zeigt er hilft seiner eigenen Seele, das ist ja auch ein Loslassen, weißt du, wenn du dann wirklich eine Beerdigung schon mal miterlebt hast, dann ist das wirklich auch eine Hilfe, wirklich den Toten wirklich in die Erde zu legen, die Erde draufzupacken, das ist ein Stück, und er sagt es ja auch hier, er sagt, bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinwegbringe und begrabe. Das heißt, abschließe, es ist ein Stück Abschluss, loslassen, in die Erde zurückgehen. Das ist ein wichtiger Prozess. Aber hier sehe ich auch noch dieses Zeugnis. Er hat dieses eine Stück Land, das gehört ihm. Da liegen die Toten. Und ich glaube nicht, dass es so ist, dass die Toten in dem Sinne wieder auferstehen, dass sozusagen unsere Moleküle dann alle wieder zusammengesetzt werden und wir dann genauso aussehen wie jetzt. Aber dass Menschen ihre Toten begraben haben, ist immer ein Zeichen gewesen auch dafür, dass sie sozusagen diesen Glauben hatten an die Auferstehung. Dass sie in die Erde gelegt wurden und sozusagen dieses Stück Land wird jetzt aufbewahrt, damit sie dann auferstehen. Es ist sozusagen Zeichen für die Umwelt. Okay, der Tote wird jetzt in die Erde gelegt, er wird nicht einfach irgendwie auf den Müllhaufen geschmissen und gut ist, sondern dieser Tote wird in die Erde gelegt, um am letzten Tag wieder aufzuerstehen. Das ist eine Hilfe für unseren materiell denkenden Verstand. Da antworteten die Söhne Heth dem Abraham, und ich finde, wie hier Abraham mit den Söhnen Heth umgeht, ist auch ein Zeugnis dafür, wie wir umgehen sollen als Bürger eines anderen Landes in dieser Fremde, in der wir leben. Da antworteten die Söhne Heth dem Abraham und sagten zu ihm, höre uns an, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in dem Auserlesensten unserer Gräber. Keiner von uns wird dir sein Grab verweigern, deine Tote zu begraben. Da erhob sich Abraham und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Söhnen Heth. Seht ihr hier dieses große Maß an Respekt? Die Menschen drumherum geben ihm ein großartiges Zeugnis. Sie zeigen ihm Ehre, Achtung, Respekt. Abraham ist ein respektierter Mann in diesem Land. Er hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen gegenüber den Menschen des Landes. Sie sehen ihn mit Achtung und Respekt an. Das wird uns auch gesagt, dass wir als Kinder des Lichtes in dieser Welt der Finsternis ein vorbildliches Leben führen sollen. wo Menschen uns ansehen und Achtung und Respekt vor uns haben. Und wenn sie es nicht haben, dann sollen sie damit bitte schön Unrecht haben. Dann sollen sie das nicht zu Recht haben. Abraham, Gott hat aus Abraham einen Mann gemacht, der respektiert wird von seinen Mitmenschen. Warum? Weil er ein vorbildliches Leben führt. Ein Fürst Gottes unter uns. Ein Engel. Du bist wie ein Engel hier sozusagen. Wir sind alle keine Engel. Ne? Aber Gott möchte uns reinigen, uns heiligen, damit wir wirklich ein heiliges Leben in dieser Welt mittendrin führen. Dass Menschen uns ansehen und sagen, Mann, du bist echt ein Gerechter. Dann kannst du sagen, ich bin's nicht, das ist der Herr in mir. Aber Gott möchte das aus uns machen. Dass wir Zeugen sind in dieser Welt, von diesem ganz anderen Land, zu dem wir gehören. Zeuge für diesen Gott, der unser Herr ist, unser König. Keiner von uns wird dir sein Grab verweigern. Na, sie bieten ihm jetzt an, komm, wir machen gemeinsame Sache, das ist so toll, na, dass du bei uns bist. Und wir geben dir einfach ein Grab bei uns. Du brauchst dir hier nichts zu kaufen. Du brauchst dir kein Land zu kaufen. Hier sind die vornehmsten Gräber, da kannst du rein. Ja? Aber wir sollen nicht unter einem Joch mit den Ungläubigen gehen. Abraham macht hier nicht ein Kuddelmuddel, sondern er möchte eine klare Sache machen. Er möchte sich nicht irgendwie verbinden in irgendeiner Form mit dem Volk des Landes. Das hat Gott ihm von Anfang an aufs Herz gelegt. Das wird auch deutlich werden, wenn er dann seinen Sohn verheiratet. Keine Verbindung, keine Bindung zum Volk des Landes aufbauen. Eine klare Sache machen. Sie bieten ihm das an, aber er erhebt sich und verneigt sich vor dem Volk des Landes. Er sieht, sie meinen es gut, sie wollen ihm was Gutes tun, sie wollen ihm beschenken, aber er weiß auch, nein, ich muss mich davon reinhalten. Und da haben wir Abraham immer wieder als vorbildlich erlebt, wie er dem Fürsten dieser Welt eine Absage erteilt hat. Wie er dem König von Sodom eine Absage erteilt hat. Nee, du sollst mich nicht reich machen. Das will ich nicht. Auch hier, nein, das will ich nicht. Ich bezahle für das Stück Land, wo ich dann die Grabstätte bauen werde. Aber er zeigt es, diesen Widerspruch gegenüber der Welt, er zeigt ihn ganz respektvoll. In Sanftmut weist er die Hethiter hier zurecht. In Sanftmut weist er das zurück. Nicht in irgendwie Stolz und Überheblichkeit. Er verneigt sich. Er hat Achtung und Respekt vor den Menschen dieser Welt. Wisst ihr, nur weil die in der Finsternis leben und weil sie teilweise in heftiger Sünde leben, heißt das nicht, dass wir nicht respektvoll mit den Menschen dieser Welt umgehen sollen, die nicht zu Jesus gehören. Abraham geht hier ganz respektvoll mit diesen Leuten um. Und das wird nicht nur in Vers 7 gesagt, sondern in Vers 12 findest du das auch. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes. Er macht das zweimal hier. Das ist ganz außerordentlich respektvoll, wie die hier miteinander umgehen. Und es ist irre, es ist fast schon so ein orientalischer Handel, der jetzt anfängt, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Ne? Der orientalische Handel funktioniert ja so, dass du ein hohes Gebot machst, ne? Und darauf wartest, dass der andere ein Gegengebot macht, das möglichst niedrig ist, und dann trifft man sich irgendwo auf dem Weg dann da so zwischendrin. Bei denen läuft das genau umgekehrt. Und Abraham redete zu ihnen und sagte, wenn es euer Wille ist, dass ich meine Tote begrabe von meinem Angesicht hinweg, so hört mich an und legt Fürsprache für mich ein bei Ephron, dem Sohn Zohars, dass er mir die Höhle Machpela gebe, die ihm gehört, die am Ende seines Feldes liegt. Zum vollen Kaufpreis gebe er sie mir, zu einem Erbbegräbnis in eurer Mitte. Zum vollen Kaufpreis. Ich will nicht ein Kuddelmuddel, ich will nicht ein Schnäppchen machen. Ich will dir den vollen Kaufpreis, du hast es verdient. Ich gebe dir den vollen Kaufpreis. Ephron aber saß mitten unter den Söhnen Het. Und Ephron der Hethiter antwortete dem Abraham vor den Ohren der Söhne Het, vor allen, die ins Tor seiner Stadt gekommen waren, und sagte: Nein, mein Herr, höre mir zu, das Feld schenke ich dir, und die Höhle, die darauf ist, dir schenke ich sie. Vor den Augen der Kinder meines Volkes schenke ich sie dir. Begrabe deine Tote. Da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes, und er redete zu Ephron vor den Ohren des Volkes des Landes und sagte: Ach, wenn du doch auf mich hören wolltest, ich gebe dir den Kaufpreis des Feldes. Nimm ihn von mir an, dass ich meine Tote dort begraben kann. Da antwortete Ephron dem Abraham und sagte zu ihm: Mein Herr, höre mich an. Ein Land von 400 Schekel Silber, was ist das zwischen mir und dir? So begrabe deine Tote. Indirekt. Das ist echt witzig. Ne? Er will nach außen hin, macht er weiterhin auf. Ja, ich schenke sie dir, aber zwischen den Zeilen nennt er kurz den Kaufpreis. Ne? Das ist so ein typisches Spielchen hier, Geschäftemacher-Spielchen, die hier ablaufen. Aber ich finde es interessant, wie Abraham damit umgeht. Wisst ihr? Abraham, der klüngelt nicht, der sucht nicht seinen Vorteil, der sucht hier nicht irgendwie den Weg, wie er irgendwie die Sache so hindeichseln kann, dass er vielleicht nur 200 Schekel bezahlen muss oder so. Sondern ihm ist es auf dem Herzen, ich will den Leuten des Landes nichts schuldig sein. Ich will nicht irgendwie mir einen Vorteil verschaffen durch diese Leute. Wisst ihr, und wir haben so diese Mentalität hier. In unserem Land, wir haben diese Mentalität, Schnäppchenmentalität. Es muss möglichst billig für mich sein. Und das ist so ekelhaft. Das ist so eine ekelhafte Haltung, die wir haben. Dass wir nicht bereit sind, den vollen Kaufpreis zu zahlen. Weil wir dadurch ja etwas verlieren, dadurch irgendwie schlechter wegkommen. Aber wisst ihr, Geschwister, wir haben doch nichts in dieser Welt und wir werden ohne irgendwas aus dieser Welt hinausgehen. Und das, was wir vorausschicken, sind Schätze im Himmel, sind gute Taten, sind Dinge, die wir tun. Nicht, dass wir uns irgendwie unsere Erlösung erarbeiten können, aber wir können in dem, was wir Gutes tun, Reichtümer im Himmel sammeln. Reichtümer, weiß ich nicht, ob sie nur für uns sind oder für uns alle dann oder keine Ahnung, wie das dann abgeht. Kann ich euch nicht genau sagen, da können wir noch lange drüber diskutieren. Will ich jetzt aber gar nicht. Mir geht es eher um diese Haltung, diese Herzenshaltung, die ich hier in Abraham sehe, meinem Vater. Und ich wünsche mir, dass Gott mir diese Herzenshaltung gibt. Dass ich nicht ständig darauf aus bin, meinen Vorteil überall zu suchen und zu finden. Sondern dass ich frei bin davon. Dass ich wirklich Bürger eines anderen Landes bin. Dass ich davon geprägt bin, den anderen Menschen Respekt und Liebe, Wertschätzung zu zeigen und ihm voll entgegenzukommen, zu sagen: Komm, hör auf, du willst mir das schenken? Nein, ich gebe dir den vollen Kaufpreis. Und so war es dann auch. 400 Schekel, was ist das zwischen dir und mir? So begrabe deine Tote. Und Abraham hörte auf Ephron und Abraham wog dem Ephron das Geld dar, von dem er vor den Ohren der Söhne Het geredet hatte, 400 Schekel Silber, wie es beim Händler gängig ist. Er hat sich nicht ein eigenes eigene Waage rausgeholt und dann na, die Waage, die so ein bisschen gezinkt ist, na, und wo dann 400 draufsteht, aber nur 300 drin sind oder so. Nein, wie beim Händler gängig. Ganz offen geht er mit der ganzen Situation. Ganz offensichtlich, alle sehen es, ist vor aller Augen, kein Kuddelmuddel unterm Ladentisch. Alles offen. Nicht irgendwie hintenrum schwarz gemacht, um Steuern zu sparen. Alles vor aller Augen, ganz öffentlich. Damit keiner in irgendeiner Weise Abraham angreifen kann. Ohne Angriff, untadelig, sagt die Bibel dazu, untadelig. Kann nicht getadelt werden. So fiel das Feld Ephrons, das bei Machpela gegenüber von Mamre liegt, das Feld und die Höhle, die darauf war, und alle Bäume auf dem Feld innerhalb seiner ganzen Grenzen ringsum als Besitz an Abraham vor den Augen der Söhne Het, vor allen, die ins Tor seiner Stadt gekommen waren. Und danach begrub Abraham seine Frau Sarah in der Höhle des Feldes von Machpela gegenüber von Mamre, das ist Hebron im Land Kanaan. Auch dieses Wisst ihr, auch dieses Schritt für Schritt gehen, nicht den zweiten Schritt vorm ersten machen. Ja, jetzt muss die Tote begraben werden, ich begrabe sie mal in der Höhle, da guckt jetzt ja gerade keiner hin. Ne? Hinterher regle ich das dann. Ne? Nein, erst wird das geregelt. Ich respektiere die Grenzen, den Besitz des anderen. Ich gehe da nicht einfach drüber hinweg. Ich frage erst, ich kaufe das erst, dann handle ich. Auch dieses Handeln, ich merke es bei mir, das geht mir so schnell ab, das geht mir so schnell verloren. Ich will schnell irgendwas gemacht haben und frage erst hinterher bei irgendwem nach, ob ich das machen durfte, ob ich das mal haben durfte oder so. Ja. So fiel das Feld und die Höhle, die darauf war, von den Söhnen Heth an Abraham als Erbbegräbnis. Er lebt in einem fremden Land. Wir leben in einem fremden Land. Und wie schaffen wir es, dass die Menschen uns respektieren, wenn man in der Fremde lebt? Indem man respektvoll, achtungsvoll, entsprechend der Gesetze des Landes sich verhält und gleichzeitig aber dennoch sich nicht eins macht mit dieser Welt, mit den Menschen dieser Welt. Ich bleibe ein Fremder. Ich gehöre weiterhin meinem Gott. Ich gehöre weiterhin meinem Land an. Ich bin meinem König untergeordnet. Seine Gebote gelten für mich. Aber den anderen gebe ich keinen Anstoß in irgendeiner Weise. Das muss mein Ziel sein. Es muss unser Ziel sein, dass wir als Christen, als Männer in dieser Welt keinem einen Anstoß geben, damit der Name Christi nicht verlästert wird. Wenn wir als Christen, die anderen wissen, dass wir Christen sind, und wir uns scheiße benehmen, wenn wir andere über den Tisch ziehen, wenn wir unsere Geschäfte unter der Decke machen, wenn wir Schwarzsachen machen, keine Steuern zahlen, all diesen Krams, dann sind wir kein Zeugnis für Christus. Dann werden die anderen sagen, was, die wollen Christen sein? Die machen das ja genauso wie wir, die machen es sogar noch schlimmer. Kann nicht sein. Hier können wir unheimlich viel von Abraham lernen, von seiner Art, Respekt zu zeigen, achtungsvoll, aufrichtig, offen mit allen Dingen umzugehen. Da können wir echt lange noch drüber nachdenken. Jesus, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass unser Herz sich verändert, in dem, wie wir mit dir gehen und dir nachfolgen, dass wir mehr und mehr lernen, wie unser Vater Abraham, kein Kuddelmuddel in dieser Welt zu machen, sondern ganz klare Sachen, Jesus, die vor deinen Augen bestehen, und vor den Augen der Welt auch keinen Anstoß geben, Jesus. Herr, wir wollen nur da ein Anstoß in der Welt sein, wo es darum geht, dein Evangelium zu bezeugen, Jesus. Herr, und da sind wir ein Anstoß in dieser Welt. Aber wir wollen nicht anstößig sein in dem, ja, wo wir sündigen, Jesus. Und bitte vergib du uns, reinige du uns, wo wir schwach sind, wo wir schwach geworden sind in der Vergangenheit, wo wir mittendrin stecken in Dingen, die eigentlich nicht richtig sind, die nicht gut sind vor deinen Augen. Herr, hilf du uns, unser Recht in dieser Welt loszulassen. Hilf du uns, dass wir uns nicht an die Dinge dieser Welt hängen. Vor allen Dingen nicht ans Geld, Jesus. Wir bitten dich, dass wir, dieses Ziel vor Augen haben, wirklich Zeugen für dich in dieser Welt zu sein, Zeugen für deine Liebe, für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, für deinen Respekt, für deine Achtung, für deine Heiligkeit und Gerechtigkeit, für ja auch das ewige Leben, was du uns geschenkt hast, Jesus, und was du jedem Menschen schenken möchtest. Auch Zeugen für deine Liebe in der Ehe, Jesus. Bitte segne du uns dazu und stärke uns dazu, Herr. Amen.